Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de und ich bin der Manu und bei mir ist der Thorsten alias Donswelt und ein gern gesehener Gast, aber auch inzwischen ein relativ seltener Gast. Guten Morgen, Thorsten.
Moin, moin.
Wir kennen uns noch aus Bloggerzeiten, als Blogs noch was waren, was es gab.
Als es die Bloggersphäre noch gab, ja. Oder wie das Ding damals hieß. Ja. Ja, also selten war ich gar nicht hier.
Aber du warst zu Bam-Zeiten deutlich öfter da.
Bam, cool. Ewig nicht mehr gehört, Bam. Ja. Ja. Zu Bam-Zeiten war ich auf jeden Fall öfters als zu Superlevel-Zeiten, ja.
Und einer der ersten Gäste so, gell? Und auf jeden Fall unter den ersten 10 oder so.
Ja. Dabei. Das kann man mir nicht mehr nehmen.
Du bist so ein Hipster.
Ja, scheiß Podcast.
Du warst schon zu Gast, bevor es cool war, Gast zu sein.
Podster bin ich.
Bevor es cool war, sich selber einzuladen.
Bei genau.
Genau, neulich warst du bei Rambo da, bei Micha.
Ja, das hatte ich schon verdrängt.
Das habt ihr schon verdrängt. Heute reden wir über ein deutlich erfreulicheres Spiel, nämlich Counter-Spy, was uns beiden sehr gut gefällt, gell?
Ja.
Ja, damit war es auch schon, oder?
Ja, kaufen, das könnt ihr kaufen und wir werden es nicht bereuen.
Wie hast du denn von Counter-Spy erfahren? Also ich hatte mich schon sehr drauf gefreut, als ich den ersten Screenshot gesehen hatte, wusste ich in dem Moment, dass ich das spielen muss. Dann hatte ich mich gar nicht mehr groß damit beschäftigt, weil ich dachte, geil, will ich sofort haben.
Ja, war ähnlich sogar. Ich habe auch nur einen Screenshot gesehen oder ich glaube sogar ein Video. Aber das war noch vor der Gamescom, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so ein Teaser-Video auf dem Blog von PlayStation oder E3, ja. Und dachte, das sieht ja geil aus, das will ich unbedingt haben und hab's auch sofort danach wieder vergessen. Und hab erst wieder dran gedacht, als ich das tatsächlich dann im PlayStation Store gesehen habe. Mhm. Und dann habe ich es auch gleich prompt gekauft. Weil es ist ein Stealth-Spiel und ich muss jedes Stealth-Spiel kaufen.
Ja, genau, du bist ja der Mark of the Ninja-Experte hier.
Na.
Ja, komm, du hast schon viel Mark of the Ninja gespielt, oder?
Ja. Das ist auch ein wunderschönes Spiel.
Aber so ganz wie Mark of the Ninja ist es ja nicht. Also du hast schon gesagt, es sieht aus wie ein Stealth-Spiel, 2D von der Seite, hat eine sehr wunderschöne Spy vs. Spy, jetzt nicht gerade, aber so geht schon so ein bisschen in die Richtung, so diese Cell-Shading, Comic-Grafik,
oder? Ja, es ist so ein bisschen wie so ein Vorspann von einem James-Bond-Film. Das Ganze aus, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Mhm. Also das sind ja mal diese überzeichneten Flächen, Flächen dominieren da. Es gibt nicht viele Texturen und so sind die Figuren halt von diesem Spion, den man spielt. Der ist ja eigentlich nur ein Umriss, was ich ziemlich gut finde. Ja. Das ist eine schöne Idee.
Ja, und im Spiel ist es dann ein bisschen plastischer. Also es hat so die Engine, würde ich jetzt mal sagen, erinnert so ein bisschen an wie hieß es? Shadow Complex. Also an so ein Spiel hatte ich eigentlich auch erst gedacht.
Ja, das habe ich auch,
es ist ein Metroidvania-Spiel.
Oh, ja.
Ja, mit Stealth-Elementen. So hatte ich es erwartet, weil so sieht es zumindest aus und hat so diese Ästhetik von so einem No One Lives Forever. Ja, ja. Also so diese sehr übertriebene, humoristische Variante vom Kalten Krieg. Also es geht ja auch um die Russen und die Amerikaner wollen gleichzeitig den Mond mit Atombomben sprengen.
Ja, das ist eine interessante Geschichte, genau.
Und die Counter-Einheit, die hängt so dazwischen und versucht eben diese Pläne zu vereiteln.
Ja. Ich mag dieses Setting total gerne. Mhm. Also das ist ja schon kaum mehr, ne? Also wir haben es jetzt ja wieder aktuell. Wir haben ja eigentlich den zweiten Kalten Krieg wieder. Und deswegen ist das so ein bisschen untergegangen. Aber jetzt, selbst bei Battlefield gibt es ja keine Russen mehr. Das ist ja total schlimm. Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein Spiel Amerikaner gegen Feindbilder. Russen. Ja. Nee, und dieses Setting, ja, dieses Übertriebene, das ist total toll, wie es damit umgeht. Es ist ja ein bisschen auch wieder up to date, was das Thema angeht, und es ist ja eigentlich kein Thema zum Lachen. Ist ja ganz das Gegenteil. Aber dieses Spiel, das tut so ein bisschen so, als wenn es die aktuellen Ereignisse gar nicht gibt. Ja. Man ist ein Spion, der die eine macht und die andere ausspioniert. Und das ist eine sehr interessante Art, damit umzugehen, finde ich.
ja, ungewollt wahrscheinlich auch. Also ich glaube, dass die überholt wurden von den Ereignissen, die
da vielleicht doch passiert. Das, ja. Ja, aber die sind ja nun schon ein bisschen länger auch, die, ja, die Ereignisse.
Aber es spielt halt auch so in diesen Klischees der 60er Jahre. Also, genau.
Und wir hatten es ja, fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn man wieder in den 80ern vorm C64 sitzt und Raid over Moskau oder sowas spielt. Genau. Das ist so ein, diese Leichtigkeit mit diesem bitteren Thema,
ja,
wie da umgegangen wird. Das erinnert mich so ein bisschen daran.
Und der Humor ist auch nicht nur optisch zu sehen, indem die Figuren halt so überzeichnet sind, sondern auch in diesen Zwischenbriefings. Also es hat jetzt keine große Story.
Ja.
Da kommen wir ja gleich dazu, wie die Mechanik funktioniert. Aber es hat so Zwischenstandbilder, wo dir quasi die Einsatzzentrale irgendwelche Kommandos gibt und Befehle und sagt, hast du gut gemacht. Und die sind auch sehr so, erinnerte mich an diese Serie, die es in den 70ern gab oder so, mit diesem Spezialagenten, wo der am Anfang durch diese hunderte von Türen läuft und in der letzten stecken bleibt. Weißt du, was ich meine?
Nee.
Ich komme gleich wieder drauf.
Anke?
Ja, nee. Mit dieser Einheit Ankel, genau. Wie hießen die
Serie? Ja, ist das? Ja, das heißt irgendwie Ankel. Weil genau, unser Mann von Ankel.
Ja, genau.
Oder sowas.
Genau diesen Humorlevel trifft's ja irgendwie.
So, diese, ja, ich finde den Humor total großartig. Wenn du alleine, du kommst da rein in so ein Raketensilo und das erste, was du hast, ist so ein Riesenposter, wo so ein Spion drauf ist und drunter steht No Spies. Ab hier keine Spione mehr und solche Geschichten. Es ist toll.
Hieß es Solo für Onkel?
Ja, oder Solo für Onkel.
Genau. Ja, genau. Ja,
The Man from Onkel heißt es im Original und Solo für Onkel ist es im Deutschen gewesen, glaube ich.
Das war super. Ja, also den Humor fängt es ein. Und,
The Man from Onkel kommt übrigens von Guy Ritchie verfilmt als nächstes.
Echt?
Ja, okay. Nachdem er mit Sherlock Holmes durch ist, geht er jetzt auf die nächste Stufe der britischen Filmkultur.
Ist ja geil.
Ja, ich bin auch schon gespannt.
Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, und ich hatte ein Spiel, aber also Humor ist super, Musik passt auch dazu, ebenso diese No One Lives Forever Atmosphäre, James Bond persifliert, aber trotzdem auch richtig richtig schöne Melodien irgendwie auch so. Also das richtig passende Musik, man ist sofort in dieser Agentenstimmung drin.
Es ist auch manchmal so, dass du gar keine Musik hast und dann findest du irgendwas an. Und dann kommst du an und denkst so, was jetzt? Dann hast du irgendwas gefunden oder dann kommt eine bestimmte Sorte von Gegnern, die dann da sind und dann weißt du genau von der Musik her, du musst jetzt ein bisschen aufpassen oder du hast was entdeckt, irgendwas. Das ist sehr schön gemacht.
Und die, ich komme irgendwie raus hier heute und ich weiß auch nicht, dein Bart lenkt mich so ab.
Oh. Dabei habe ich den noch gar nicht mehr.
Ach so, ja, schade.
Na, scheiße, war nur ein Witz. Natürlich habe
ich
den noch.
Ich mach da meinen Bart nicht ab.
Natürlich nicht.
Dingenskirchen. Metroidvania. Jetzt, um an diesem Punkt wieder zurückzukommen. Ich habe dieses Spiel gesehen und dachte, geil, endlich wieder ein Metroidvania mit so einer schönen Atmosphäre. Und habe dann losgespielt und war erstmal sichtlich verwirrt, dass ich mir erstmal aussuchen konnte, auf welcher Seite ich eine Mission starten will. Und dann dachte ich so, okay, ich hätte jetzt erwartet, ich infiltriere ein großes Sicherheitsgebäude und entdecke dort verschiedene Räume, schalte dort irgendwelche Waffen frei und arbeite mich halt so vor wie bei Shadow Complex. Ja? Und dann war ich da in diesem, habe ich halt die russische Seite ausgewählt, sehe irgendwie da so 6-7 Räume oben auf dieser Mini-Mini-Mini-Map. Und war dann durch diese 6 Räume und hatte quasi die Pläne gestohlen. Und dann war ich erstmal völlig verwirrt und dachte, wie? Und jetzt? Was war das jetzt? Und du auch schon so am Anfang gesagt hast, ich bin jetzt schon das zweite Mal durch, als wir uns kurz gesprochen hatten. Und dann war ich komplett verwirrt, bis ich dann realisiert hatte, dass es eben kein Metroidvania-Spiel ist und auch kein sein will, sondern eigentlich so moderne Sachen aufgreift, die Spelunky oder sowas auch ausmachen, ja, dass diese Räume random aneinander gekettet sind und einfach so Versatzstücke abbilden und dort immer unterschiedliche Sachen zu entdecken sind. Also es hat dann schon so ganz kleine Metroidvania-Anflüge, aber immer in so 10 bis 15 Minuten Häppchen.
Ja. Genau. Das ist ja das Tolle an dem Spiel. Dass diese Levels, dass du vorher ja nie weißt, wie das Level aussieht. Du hast halt, das ist ein bisschen wie bei Rogue Legacy, was jetzt ja auch gerade für die PS4 rauskam und die ganzen PlayStation-Kram, dass du, wo du auch in diese Burg reingegangen bist, die jedes Mal neu erstellt wurde und du nie wusstest, was das für Räume sind. Und so macht das, genauso macht das ja Counter-Spy auch. Die Räume an sich sind vorgefertigt. Es gibt die bereits und die werden einfach nur anders aneinandergereiht. Und das finde ich total super, weil das größte Problem, was ich immer habe mit Schleichspielen, schon seit jeher, ich spiele ja schon seit Jahren so gerne, aber was ich halt immer doof finde, ist, dass ich immer genau weiß, wo jeder steht. Das hat mich bei Tenchu früher so geärgert. Ich habe das 100, 200 Stunden gespielt, weil es so total toll ist, aber ich kannte es halt auswendig und habe mir gewünscht, ach, wenn würde doch bloß diese blöde Wache jetzt woanders stehen. Und das ist das Tolle jetzt an dem Counter-Spy, weil da ist es tatsächlich so, wenn das nach einer Woche, wenn ich das jetzt nochmal spielen kann, weiß ich halt nie, wie die Level aussehen und es ist wieder eine kleine Herausforderung. Und sowas habe ich vermisst, sowas. Seit Jahren wünsche ich mir sowas.
Ja, das ist natürlich ist ziemlich cool. Vorteil und Nachteil gleichzeitig, weil es dadurch auch schnell repetitiv wird irgendwie. Also man sieht dann nach einer Weile, also ich habe es jetzt auch 1,5 Mal durchgespielt und man sieht schon immer wieder die gleichen Räume. Es bleibt zwar trotzdem frisch, weil du eben nicht weißt, was da genau passiert, weil die unterschiedlich stehen, aber so diese Versatzstücke, die wiederholen sich dann halt doch auch nach einer Weile.
Die wiederholen sich und da gebe ich dir recht, klar, wird es irgendwann mit der Zeit, siehst du nichts Neues mehr. Aber das Witzige daran ist ja, dass es teilweise Räume gibt, die sehr schwer sind und die du natürlich auch lernst. So. Du hast also eigentlich betrittst du einen neuen Raum und denkst so, oh, das ist der und der, da muss ich da und da aufpassen. Das ist auch eigentlich wieder ein ganz lustiger Aspekt für das Spiel. Finde ich zumindest.
Ja, es hat was. Also es ist auf jeden Fall reizvoll, weil es halt irgend so eine neue Mechanik auch in dieses Schleichgenre reinbringt, was ich jetzt genau, so noch nicht gesehen hatte. Und deswegen hat sich's auch sehr frisch angefühlt. Und wir müssen vielleicht noch erklären, das eigentliche Ziel, also wie lange das Spiel dauert, kannst du nämlich dadurch auch selber steuern. Du wählst also immer am Anfang der Mission aus, ob du auf die Amis quasi eindringst, in die Ami-Basis eindringst oder in die russische Variante. Und die Pläne, da steht dann immer dran, was du dort ungefähr erwarten wirst. Also da steht dann zum Beispiel immer 3 Schaltpläne zu entdecken, 3 Waffenblueprints und 2 Formulas. Also Waffenblueprints sind eben, klar, Blueprints für neue Waffen, die du sammelst. Und wenn du genügend gesammelt hast, schaltest du neue Waffen frei. Neue Optionen, Waffen zu kaufen. Und genauso eben auch für so Formulas, das sind so Perks, nenne ich es jetzt mal. Irgendwie, dass du auch beim Rennen nicht gehört werden kannst und solche Geschichten oder dass die Kameras dich später erkennen. Und das Interessante daran eben auch so Roguelike-mäßig oder so ein bisschen wie bei Rogue Legacy, dass diese Sachen permanent freigeschaltet bleiben. Also auch beim nächsten Durchgang und auch generell, auch wenn du wechselst von der PS4-Version zu Vita oder zu PS3 gibt's glaube ich auch, gell?
Ja, das ist einmal komplett crossplay.
Ist immer PSN-Account übergreifend, egal wo du spielst, sind diese Sachen freigeschaltet, was super ist, um einfach auch durch den höheren Schwierigkeitsgrad, den du dann auch freischaltest, du brauchst einfach diese zusätzlichen Waffen und die zusätzlichen Perks.
Ja,
sonst kommst du nicht weiter und das gibt dir halt auch so dieses Gefühl, was weiter voranzuschreiten und trotzdem auch diesen Grind, der ja so ein bisschen dadurch existiert, zu rechtfertigen.
Genau, so ist es. Und was ja total interessant ist und weswegen ja auch diese Waffen so wichtig sind, ist die Art, wie mit dem Schwierigkeitsgrad innerhalb eines Durchgangs umgegangen wird. Und zwar ist ja da das DEFCON-System, das von 5 bis 1 geht, glaube ich.
Also der Sicherheitslevel.
Oder in dem Spiel, genau, die Alarmstufe. Und 5 ist halt relativ normal und DEFCON 1 hast du da nur noch einen Counter, der von 60 Sekunden runterzählt. Und wenn du es in der Zeit nicht schaffst, dann fliegen halt die Atomraketen. Genau. Das muss man halt vermeiden. Und je schlechter man ja spielt, das heißt, du schaffst es irgendwann bis beim Ende und hast auf der amerikanischen Seite einen DEFCON 2 und auf der russischen Seite einen DEFCON 3, dann wird der für das finale Level, was irgendwo gesondert von beiden Nationen spielt, der niedrigste, also beziehungsweise der höchste, dann DEFCON 2, die Alarmstufe genommen. Und so dementsprechend ist die finale Mission dann sauschwer, wenn du nicht gut gespielt hast vorher. Das heißt, du musst perfekt spielen oder du musst ziemlich gut spielen, dass du nachher einen relativ niedrigen DEFCON-Grad hast für die finale Mission. Und das finde ich ein super Aspekt. Weil das kenne ich so noch gar nicht.
Ja. Vor allem kannst du es eben auch selber steuern, wann das Spiel aus ist. Du spielst dir diese Schaltpläne frei und wenn du alle Schaltpläne frei hast, gesammelt hast, sind irgendwie 20 Stück oder so, dann öffnet sich der finale Level und du kannst aber dann trotzdem auch noch regulär weiter erforschen und weiter eindringen und dadurch den Defcon wieder zu senken oder eben noch weitere Waffen freizuschalten und kannst selber definieren, wann hörst du jetzt auf mit dem Durchgang. Und finde ich total super, die Mechanik, weil du auch eben immer so dieses Gefühl hast, geil, okay, dann gehe ich jetzt nochmal in die Basis, da sind nämlich drei Offiziere und bei den Offizieren, die kannst du mit der Waffe bedrohen und dann senkt sich der Level. Oder gehe ich nochmal darüber und schalte mir nochmal die Waffe frei oder nochmal diesen Perk. Und das gibt's halt in Schleichspielen so sonst gar nicht, dass du selber so ein bisschen haushalten kannst. Und es geht ja noch weiter, du musst ja auch die Munition haushalten, die Schüsse. Einmal verballert, sind die halt einfach weg. Das heißt, du musst auch wieder Tresore knacken, um wieder dir Munition kaufen zu können und so. Und dadurch
kommt man
so
eine ganz
neue Schiene damit rein.
Ja, du musst ja vor jedem Level auch, oder beziehungsweise jedes Mal, wenn du losziehst, musst du erstmal deine Munition wieder kaufen. Mhm. Und das ist gerade auf dem höheren Schwierigkeitsgraden ist das echt fies. Weil dann, da musst du schon einiges an Geld sammeln, damit du überhaupt wieder Munition hast genug für die nächsten Level. Das ist aber auf dem normalen, ist mir das zum Glück nie aufgefallen. Da war mal eine Waffe leer oder sowas, dann hat man noch zwei andere. Das geht schon.
Ja. Und deine Schönheit blendet mich, ich bin schon wieder verwirrt. aber ein Kritikpunkt hätte ich noch, und zwar fandest du es denn, ist es wirklich ein Schleichspiel? Also man muss schon relativ viel ballern, oder lag das jetzt an meiner Spielweise? Also ich hatte oft das Gefühl, ich bin oft in die Situation geraten, dass ich mehr schleichen wollte, aber es mir das Spiel gar nicht erlaubt hat, beziehungsweise erst durch spätere Upgrades Sachen dazugekommen sind, wie zum Beispiel dieses auch beim Rennen schleichen oder eben so Kameras ausschalten zu können, die einen Schutzmantel haben. Es wird mit dem späteren Spiel, kann man besser schleichen als am Anfang.
Ja, das ist halt so eine Frage. Ist es ein Schleichspiel? Für mich ist eigentlich grundsätzlich immer alles ein Schleichspiel, wo ich schleichen kann und mich verstecken kann. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Letztens hat jemand, ich glaube, das war der David von Sockwerk Orange, der hat gesagt, für ihn ist ein Schleichspiel, wenn er ohne jemanden zu töten durchkommt. Ist auch völlig legitim und auch eine Sache, die ich gerne mag bei Spielen. Ist aber hier auch nicht gegeben. Also, bevor du eine Betäubungspistole kriegst, hast du schon 20 Leute umgebracht, um die überhaupt leisten zu können. Ne? Das ist, also, es ist halt eine Frage. Also, für mich, wie gesagt, ist es ein Schleichspiel, aber nur mit Schleichen kommst du auf jeden Fall nicht durch.
Nee, das es gibt ja auch ziemlich dicke Waffen. Also, man kann es so und so spielen, aber man kann eben nicht nur schleichen. Das funktioniert definitiv nicht.
Genau.
Ja, das ist ein bisschen schade, aber wenn man sich darauf einstellt, dann ist es auch okay.
Ja, es ergeben sich halt ganz schöne Situationen, deswegen finde ich es gar nicht so schade, weil man sich ja hinter Deckung verschanzen kann und dann ändert sich ja die Ansicht, dass du eine Über-der-Schulter-Ansicht bekommst und das finde ich ja immer schon ganz cool. Also du hast ja sozusagen diese normale 2D-Ansicht von der Seite und dann kannst du in Deckung gehen und hast du sozusagen so ein Third-Person-Ding, wo du dann besser zielen kannst mit deinen Analog-Sticks. Und wenn du das gut machst und wenn du ein bisschen geübt bist, dann schießt du halt auf den Ersten, die entdecken dich und es wird plötzlich laut für 2 Sekunden und alle sind tot, außer du. Das sieht total cool aus. Also das wirkt auch so ein bisschen, als wenn ich der Spion bin, der irgendwo reingegangen ist, der sich reingeschlichen hat, hat jetzt die kurz alle erledigt und schleicht dann weiter. Mhm. Auch eine witzige Situation in dem Fall. Aber natürlich nicht dasselbe, als wenn ich mich irgendwo komplett durchschleichen kann. Das ist also.
Ja, und mit den Dartpfeilen und so, also sind so Tranquilizer und auch die mit Schalldämpfer. Man kann schon auch größere Räume lautlos erledigen.
Genau.
Was allerdings halt gar nicht funktioniert, ist, sich durchzuschleichen, dass die Wachen es gar nicht merken. Weil zum Beispiel, um die Schaltpläne zu klauen, da macht's dann immer ein großes Geräusch, oder diese Waffenschaltpläne sind in so Tresoren, die du freisprengst. Und das erzeugt dann immer Geräusche, die du nicht verhindern kannst. Das heißt, du musst den Raum eigentlich vorher geclearet haben, um nicht entdeckt zu werden. Weil
und das ist ja
Entdeckung,
auch,
weil mit jeder Entdeckung steigt ja dieser Defcon-Level. Und das heißt, du musst den Raum vorher clearen.
Das ist auch interessant gemacht, weil es halt nicht so ist, dass wenn du dort das Geräusch machst, dass sofort dieser Defcon-Level hochgeht, sondern es gibt bestimmte Generäle, also gar nicht Generäle, sondern weiß gar nicht, was ist es, Captains oder sowas heißen die dann da, glaube ich, die ein Funkgerät haben. Und die gucken erstmal, was war das für ein Geräusch? Und dann nach 10, 15 Sekunden nehmen die ihr Funkgerät und dann siehst du, wie dein DEFCON-Level steigt. Mhm. Und dann im Moment wird's ja hektisch. Dann läufst du durch dieses Level, immer noch versuchst, dass dich keiner sieht. Und wenn du das schaffst, ist das auch total cool. Und springst irgendwo runter und erledigst dann diesen Typen erstmal, sodass alle anderen gar nichts mehr mitgekriegt haben und der DEFCON-Level gar nicht nach oben gestiegen ist. Der hat halt so wie so eine Leiste, ja. Der muss einmal ganz rumgehen und dann steigt er ein.
So ein bisschen wie beim Metal Gear Solid mit diesem, erst kommt das Fragezeichen, dann sehen sie dich, dann steigt das so ein bisschen diese
Kurve. Also es ist kein reines Stealth-Spiel, aber es hat so viele tolle neue Elemente, finde ich, dass die Art, es zu spielen, einfach total Spaß macht. Und das ist für mich dann, ich habe nicht so viel vermisst.
Nee, es hat einen guten Flow. Wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, hat es auch echt einen schönen Flow. Also wenn man dann auch in Deckung, bam, 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 drei Leute erledigt, weiter durch die Kamera durchrollen oder kurz warten, bis sie weg ist oder vorher ausschalten, Waffe wechseln, weil der Raum dann leer ist, dann kann man die laute Waffe wieder benutzen, um die Munition zu sparen. Man kommt so richtig schön in den Fluss rein. Also gerade jetzt beim zweiten Durchgang fühlt man sich sehr mächtig, finde ich, wenn man dann eben schon auch mehr Waffen freigeschaltet hat und schon so ein bisschen die Mechaniken kennt, dann ist das ein irrer Flow. Das macht total Spaß.
Das machen auch die Namen der Waffen. wenn die dickste Waffe Final Negotiator heißt, dann ist er einfach... Ist das wieder dieser tolle Humor, den ich auch so mag. Oder was ja auch, oh Gott, wie hieß denn die Schalldämpferwaffe? Diplomatenwaffe. Saugeil. Das ist die mit Schalldämpfer. Das finde ich schon auch ziemlich cool. Also.
Das Einzige, was ich vermisst habe, ist so mal kurz rauszoomen, um den Raum anzugucken.
Das also stimmt.
Die Räume haben ja dann auch mehrere Etagen.
Ist schon ab und zu mal überrascht gewesen. Ne?
Dann genau.
Denkst oder du so, du bist fertig und suchst noch was und dann siehst du noch zwei Gegner irgendwo und denkst, oh.
Und manchmal kannst du ja in so eine Deckung, dann wechselt die Perspektive, dann kannst du quasi in die Tiefe gucken und dann siehst du ja auch, okay, da hinten ist noch eine Kamera oder so. Aber ist mir öfter mal passiert, dass ich irgendwie in einer Deckung war, die eben nicht die Perspektive ändert und dann gedacht habe, oh, jetzt sehen sie mich nicht schnell zur nächsten Deckung und dann halt mitten in eine Kamera reingerollt bin, weil die halt einfach nicht vorher ersichtlich war. Und bei den Wachen bekommst du immer so kleine Icons angezeigt, also unter dir ist jetzt irgendwo eine Wache und die läuft gerade nach links. Damit kann man schon einigermaßen arbeiten, aber.
Genau, bei den Kameras ist das nicht, das stimmt.
Ja, das ist ein bisschen nervig. Aber das ist jetzt, es fühlt sich aber trotzdem nie unfair an oder so. Also man hat trotzdem immer so das Gefühl, okay, die Kamera hat mich jetzt zwar gesehen, aber dann rolle ich kurz zurück, schalte sie aus und dann ist auch schon wieder gut. Ja. Also die Strafe ist jetzt nicht so riesengroß, dass dann gleich der ganze Raum irgendwie aufgeschreckt ist und auf dich losrennt oder so.
Das stimmt.
Ja, schönes Ding.
Ich habe noch einen Kritikpunkt habe ich noch.
Ja, bitte.
Und zwar einmal die komplette Vita-Version. Mhm. Weil das konnte ich nicht spielen.
Warum?
Das hat gefühlt die Hälfte der Bildrate von der PS4-Version. Also man merkt einfach, dass die Vita da nicht mehr mitkam. Mhm. Und das fand ich ein bisschen erschreckend jetzt, weil Sony hat diese Cross-Buy-Geschichte ins Leben gerufen, was ja eigentlich total geil ist. Dass du in dem Fall bezahlst du für die Vita ja nichts, wenn du es nicht nur für die Vita kaufst. Du kaufst ja das Spiel und hast es für drei Konsolen. Das ist ja toll, aber auf der Vita war es für mich gar nichts. Wenn du dann mit dem rechten Stick, die Sticks sind eh scheiße bei der Vita, das muss man einfach so sagen. Und wenn du dann damit zielen sollst, habe ich da 15 Sekunden gebraucht, um einen Kopf zu treffen von so einem Typen, also noch nicht mal zu schießen, sondern nur mit dem Strahl, der immer drüber, drunter, das ging überhaupt gar nicht. Und dann quälte sich dieses Spiel so vor sich hin. Und das ist keine gute Werbung, weder für die PlayStation Vita noch für diese Maxime zu dem Crossbuy, noch für die Unity Engine, mit dem das gemacht wurde. Also irgendwo ist da ein Haken drin gewesen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht immer so, dass wir es ab jetzt so erleben, dass die Vita-Version noch nicht mehr mitkommt bei den Crossbuy-Geschichten, worauf ich ja eigentlich schon seit der Vita warte, seit ich die in der Hand habe.
Also ganz so schlimm fand ich es jetzt nicht. Die Steuerung, also grafisch macht es jetzt nicht so viel aus. Es ruckelt ein bisschen mehr, das gebe ich dir recht.
Ja, grafisch ist es ja nicht viel.
Es ist nicht, man wundert sich schon, weil die Engine nicht so ressourcenhungrig ist, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann das schon spielen, aber es ist schon merklich flüssiger auf der PS4, das ist klar.
Vielleicht ist das auch einfach nur irgendwie.
Aber die Sticks sind wirklich ein bisschen friemelig. Also gerade wenn man so in Entfernung versucht, so eine Kamera zu treffen oder so, das ist schon deutlich schwieriger.
Das ging gar nicht. Gut, das mag jetzt auch vielleicht programmiertechnisch irgendwie was gewesen sein, dass man da vielleicht nochmal einen anderen Algorithmus für die Vita-Version hätte nehmen müssen oder eine andere Abfrage fürs Zielen. Aber das kam mir doch schon ein bisschen sehr arg seltsam vor.
Ich glaube, das ist einfach die Übersetzung. Also von der Länge der Sticks mit deinem Daumen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Die Sticks sind ja schon relativ eng. Wenn du den Daumen ein bisschen nach rechts bewegst, bist du halt auf der Vita gleich viel weiter
Wegstrecke
zurückgelegt.
Als das ist, man kann einfach nicht das Feintuning, das stimmt einfach nicht für dieses Spiel.
Und weil gerade das macht ja Spaß, wenn du in der Deckung bist und auf den Kopf zielst.
Ja. Du hast ja da nur ein paar Pixel halt. Ne? Ja, du kannst den von einem Raum, von einer Ecke des Raums zur anderen Ecke kannst du zielen mit deinem Laser sozusagen. Und du schaffst es halt nicht. Eine kleine Bewegung nach oben bist du zu hoch, eine kleine Bewegung nach unten bist du zu weit unten. Also das mag es auch sein. Vielleicht ist es einfach nicht das Eingabegerät dafür. Ja.
Also nicht, aber also nur für die Vita würde ich es nicht empfehlen, nee, aber so zum Mitnehmen, ein bisschen grinden und ein paar Schaltpläne zu sammeln, da kann man es schon machen.
In den frühen Levels, ja. Weil wenn du später, glaube ich auch nicht, dass du da noch weit kommst mit der Vita dann.
Was ich sehr cool fand, auch wenn du dann im zweiten Durchgang bist, also wenn du es einmal durch hast, dann macht das quasi so ein bisschen offener. Und dann hast du auch so eine Zusatzfunktion, dass du den Highscore verglichen bekommst mit Freunden. Das haben sie wahrscheinlich im ersten Durchgang gedacht, das stört irgendwie die Atmosphäre. Dann siehst du quasi immer, wie viele Punkte der Nächsthöhere bei dir hat oder aus deiner Freundesliste.
Ach, das war aber bei mir auch schon bei dem ersten Durchgang tatsächlich. Waren aber nie Freunde, weil ich hätte partout kein Mensch aus meiner Freundesliste wollte dieses Spiel spielen.
Also ich hatte Freunde, weil es ein oder zwei gespielt haben, aber dann auch andere, die ich nicht kannte, ja.
Genau, ich hatte dann dementsprechend nur Fremde.
Ja. Aber eine sehr coole Option finde ich, dass du die Leichen finden kannst von denen, wenn sie da gestorben sind,
nämlich. Genau, du musst erst die Highscore knacken und dann in der nächsten Mission liegen die irgendwo rum.
Voll gut.
Und die musst du ja auch noch finden, das ist ja auch noch, ne?
Ja, und dann kriegst du 1500 Gold oder so, Münzen. Was richtig, richtig cool ist. Und wenn du selber stirbst, denkst du so, nein, jetzt findet mich der Thorsten nächstes Mal hier an dieser Stelle, verdammt.
Ja.
Sehr cool. Mir ist übrigens wieder eingefallen, wie die Serie hieß, die ich meinte. Ich meinte nämlich gar nicht Onkel, die war nämlich noch früher, sondern ich meinte Maxwell Smart, Get Smart.
Ah, ja, klar.
Ja, da gab's doch auch diese Neuauflage neulich.
Ja, das stimmt, genau.
Die meinte ich, da läuft er am Anfang durch diese Türen und die war noch ein bisschen alberner. Die hatte genau diesen Humor, fand ich.
Ja.
Gut.
Ich habe einen Spion, der sich hier anschleicht gerade. Es ist.
Redest du jetzt vom Kind oder von einer Katze? Achso, okay. Dann Grüße an deine Spion.
Ja.
Ich werde jetzt auch mal gucken, was meine zwei Spione machen. Und also können wir auf jeden Fall empfehlen für Leute, die ein bisschen arkadige Stealth-Action vermissen.
Ich finde es super einfach. Ja,
mir gefällt
für auch. Den Preis, ich meine.
Ist gerade für PS Plus Mitglieder sogar nochmal reduziert.
Dann also, kostet es, glaube ich, sogar nur ein bisschen über 10 Euro.
10,50 Euro oder irgendwie sowas gekostet.
Ja. Das kann man machen und das sollte man auch machen.
Unbedingt. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Dich findet man auf, wo findet man dich denn am besten gerade?
Man findet mich in Hannover. Nein. Ich schreibe ja für Morg vom Org. Diese wunderschöne Webseite Morg vom Org. Morgvom.org. Okay. Aber mit G alles. Da könnt ihr mich finden.
Gut,
und meine Texte.
Dann und Spoiler. Dort. Mit oder ohne Hosen?
Natürlich immer ohne Hosen. Das ist ja. Mit Bart und ohne Hose ist das Motto.
Mit diesem Bild entlasse ich unsere Hörer an den Frühstückstisch.
Alles klar, tschüss.